Your silence will not protect you. Das ist der Titel dieses Buches, ein Satz von Audre Lorde, der oft zitiert wird. Und ein Satz, der uns immer noch viel zu lernen hat. Diese Essays und Gedichte erkunden die Notwendigkeit, sich zu Wort zu melden, Rassismus und Sexismus zu identifizieren und zu benennen, nicht zuzulassen, dass diese Gewaltformen übergangen werden. Sie legt nahe, dass es besser ist, zu sprechen, selbst wenn man Angst vor den Konsequenzen des Sprechens hat, selbst wenn man einen Preis für das Sprechen zahlen muss.
Das ist für sie kein Luxus, unter Anführungszeichen. Also etwas, was wir uns erlauben können oder konsumieren können, sondern eine Kraftquelle, die uns zeigt, wann etwas richtig ist und wann nicht.
Das Buch hat schon so häufig wieder in die Hände genommen und egal, ob ich diese Einleitung nochmal lese oder ob ich die Texte daraus lese, es ist einer von diesen Texten, wie bei Sarah Ahmed eben auch, wo ich nicht lesen kann, ohne zu spüren. Also ich kann nicht lesen, ohne eine körperliche Reaktion darauf zu haben. Sie hatte so eine On- und Off-Beziehung mit Akademia, würde ich sagen. Also sie war auch... war das die Katze?
Siehst du? Katze tritt durch. Schmeiß schon wieder alles um. Ich habe mich schon vorhin vorgewarnt. Er hat noch nicht das Mikro ausgesteckt. Unabsichtlich, das passiert ihm ja auch manchmal, aber er schmeißt halt Lampen und Ähnliches vom Tisch. Ja, ich hab dich auch lieb. Okay, gut, weiter im Text. Vater meldet sich auch zu Wort.
Genau, wir hören im Hintergrund Verenas Katze. Wir machen heute ein Experiment.
Ja, Hintergrundkatzenmusik.
Genau.
Er singt sehr schön. Ja. Nein, er möchte hinaus, das ist das Problem. Ja, normalerweise darf er immer hinten in der Wohnung schlafen, während ich aufnehme. Aber heute wollte er nicht und jetzt, wenn er aber heraus ist bei mir im Wohnzimmer, dann will er sofort auf den Balkon. Aber bei uns ist halt nicht mehr wirklich Balkonwetter, zumindest nicht Balkontemperaturen. Und jetzt ist er also ein bisschen verwirrt, weil er möchte raus, aber wenn er draußen ist, möchte er nach 3 Sekunden wieder rein, weil er kalt ist. Ja. Also haben wir jetzt Katzenmusik heute.
Wunderbar. Ich meine, wir haben viel so viel Freude. Schon über meinen Hund gesprochen, jetzt kann die Katze auch mal einen eigenen Auftritt haben.
Das stimmt.
Apropos Tiere, das bringt uns doch perfekt zur letzten Woche.
Jetzt bin ich gespannt, Jessica.
Naja, die Person, über die wir letzte Woche gesprochen haben, hat ja auch über ihre Tiere gesprochen.
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Um wen ging es denn letzte Woche?
Nicht über Katzen hat sie gesprochen. Nee. Genau. Ich glaube, über Pferde und Hunde.
Ja.
Genau, nämlich Sarah Ahmed. Das war, letzte Folge war der zweite Teil unserer Doppelfolge. Da haben wir darüber gesprochen, dass, also wie laut Ahmed man Feminist Killjoy sein und bleiben kann, sage ich das jetzt mal, ja, also wie man diejenige bleiben kann, die so mehr oder weniger den heiligen gesellschaftlichen Frieden stört, ja, im Meeting, in der Arbeit, beim Abendessen mit, weiß nicht, Onkel Herbert oder wie sie alle heißen, ja, weil sie Diskriminierung anspricht, unhinterfragte Normen anspricht, epistemische Gewalt anspricht oder zumindest halt sichtbar macht. Und wir haben dann auch darüber gesprochen, dass eben ein solches, na, Verhalten würde ich nicht sagen, aber ein solches Arbeiten oder ein solches Dasein, ja, als Killjoy auch negative Reaktionen hervorruft, ja, sowohl privat als auch gesellschaftlich, aber dass wir in diesem Fall vielleicht besser nicht von Feminist Backlash, also Anti-Feminist Backlash, sprechen sollten, weil dieser Begriff erstens, haben wir gesagt, die Logik eigentlich umkehrt, also den Feminismus als auslösenden Faktor irgendwie darstellt, gegen den sich rechte Politik wehren müsste. Ja, und zweitens, weil der Begriff verschleiert, wie gesellschaftlicher Wandel eigentlich abläuft. Ja, also dass das Prozesse sind, die sich nicht mit einem Mal erledigt haben, quasi, ja, sondern kontinuierlich weiterlaufen und wir eben daher auch mit diesem aktuellen Rechtsruck, den wir haben, ja eigentlich nicht ja, den, wie man es oft hört, ja, diesen letzten Aufschrei des Patriarchats erleben, leider, sondern vermutlich gerade erst so die ersten kleinen vorsichtigen Zuckungen. Aber Gott sei Dank hatten wir auch einen Fun-Part in der letzten Folge. Wir sind dann nämlich übergegangen zum Feminist Killjoy Survival Kit. Ja, also wir haben festgestellt, ja, sehr clever von uns, dass feministischer Kampf natürlich auch Kraft kostet. Ja, also brauchen wir ein Survival Kit, um zu überleben, also Werkzeuge, Erinnerungen, Verbündete und so weiter. Und wir haben uns angeschaut, was wir da so alles in unseren Kits haben. Ja, jetzt nicht in erster Linie, um uns unverwundbar zu machen, ja, so ein bisschen so wie Superheroes, ja, also unsere Kits sind jetzt keine Wellness-Taschen oder Kosmetikkoffer oder was weiß ich, ja, sondern wir brauchen die Kits, um trotz Verwundbarkeit weiterzumachen, haben wir letztes Mal gesagt. Mhm. Und ich glaube, das machen wir heute weiter, oder? Weiter
genau.
Mit dem Podcast, weiter mit einer neuen Folge.
Genau, sei ein fließender Übergang, nicht nur, weil du gerade schon das Stichwort Werkzeug gesagt hast, das natürlich heute vorkommen wird, sondern wir haben ja letzte Woche auch schon gesagt, dass Sarah Ahmeds feministische Vorstellungen, viele feministische Impulse, die sie hat, von hauptsächlich einer anderen Person inspiriert sind und dass es eben Audre Lorde, die Person, mit der wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen. Vielleicht eine kurze Randnotiz. Diese Folge wird vielleicht eher ein Hörbuch werden als eine Podcast-Folge. deswegen, weil, also ich habe es ja letzten Wochen schon gesagt bei Sarah Ahmed, aber auch noch mehr bei Audre Lorde oder bei beiden. Ich finde, die Worte sind so viel schöner als alles, was wir jemals sagen könnten. Mhm. Weshalb ich sehr viele Zitate mir zum Vorlesen rausgeschrieben habe, damit man es wirklich so ein bisschen versuchen kann zu spüren. Genau.
Ja.
Und nur kurz vielleicht einen Überblick über die Folge. Also ich bring uns gleich hinein in die Folge. Das klingt, als würde ich eine Yoga-Session anleiten. Das auch.
Ist doch auch schön.
Hat auch Yoga gemacht. Audre Lorde hat auch Yoga gemacht. So, genau. Dann eben kurz was zur Person und dann haben wir uns eben vier Hauptaspekte rausgesucht, die wir so als Hauptaspekte sehen und die vielleicht auch in der populären feministischen Rezeption bekannt sind und auch in der akademischen eigentlich. Mhm. Nämlich zum einen den Religionsaspekt, dann Intersektionalität, dann den ganz bekannten Spruch The Master's Tools, whenever dismantle the Master's House. Und dann Uses of the Erotic, da bist du dann vor allem zuständig für.
Genau.
Jo, gut, dann fange ich mal an. Ich habe hier jetzt eben aus der Einleitung von Sarah Ahmed in einen Audre Lorde Sammelband, nämlich den ich letztes Mal auch schon angesprochen habe, mit dem Titel Your Silence Will Not Protect You, also dein Schweigen wird dich nicht verteilen oder ja, verteidigen können, also würde ich nicht schützen können,
schützen,
so ist
ja,
es, genau. Der Sammelband ist von 2017 und das ist eine Mischung aus den kurzen Poesietexten von Audre Lorde, also einigen Gedichten, aber auch wissenschaftlichen und anderen literarischen Texten von ihr.
Mhm.
Und sowohl Sarah Ahmed hat eine Einleitung geschrieben und das Preface ist auch von Rani Audre Lorde, die man ja vielleicht auch kennt, eine Nigerianerin. Über Note of the Translator habe ich das You, also das Du, nicht eben als Du übersetzt und nicht als Sie, weil ich das ein bisschen, also im Deutschen würde man ja, also hätte man ja die Auswahl, genau. Aber ich dachte mir, das Du ist wesentlich passender zu dem, wie Sarah Ahmed hier Audre Lorde auch beschreiben will. Und ich habe ab und zu auch englische kurze Sätze gelassen, da wo sie, finde ich, so viel besser sind als alles, was man auf Deutsch sagen könnte, weil es einfach das ist, was die Menschen halt auch wirklich aufgeschrieben haben.
Ja.
So, Zitat. Dieses Buch vorzustellen, heißt, dir Audre Lorde vorzustellen. Ich gehe nicht davon aus, dass du als Leserin oder Leser Lorde im Sinne dessen vorgestellt bekommen müsstest, dass du nichts über sie wissen oder sie noch nie gelesen hast. Vielleicht hast du sie schon viele Male gelesen oder du liest sie zum ersten Mal. Wie auch immer du ihr auf diesen Seiten begegnest, ich muss Lord vorstellen, um ihrem Beispiel zu folgen. Audre Lorde hat mich gelehrt, dass es wichtig ist, uns selbst vorzustellen, sich zu benennen, zu sagen, wer man ist, die eigenen Werte, Sorgen, Anliegen und Verpflichtungen deutlich zu machen, ist wichtig. Jedes Mal, wenn man schreibt oder spricht, bringt man sich in eine Welt ein, die geteilt ist. Lorde hat sich in eine Welt eingebracht, die wir teilen. Audre Lorde, Writer, Activist, Poet, Mother, Warrior, Lesbian, Black Woman, Feminist, Socialist, Teacher, Librarian. All das wirst du über Audre Lorde, von Audre Lorde erfahren. In den Schriften, die diese Sammlung ausmachen, wird sie dir nicht nur sagen, wer sie ist, sondern beschreiben, was sie tun muss, um zu sein. Lorde ging immer das Risiko ein, sich selbst zu benennen und ihre Existenz in einer Welt zu behaupten, die ihre Existenz erschwerte. Your Silence Will Not Protect You. Das ist der Titel dieses Buches, ein Satz von Audre Lorde, der oft zitiert wird. Und ein Satz, der uns immer noch viel zu lernen hat. Diese Essays und Gedichte erkunden die Notwendigkeit, sich zu Wort zu melden, Rassismus und Sexismus zu identifizieren und zu benennen, nicht zuzulassen, dass diese Gewaltformen übergangen werden. Sie legt nahe, dass es besser ist, zu sprechen, selbst wenn man Angst vor den Konsequenzen des Sprechens hat, selbst wenn man einen Preis für das Sprechen zahlen muss. Was auch immer die Kosten des Sprechens sind, die Kosten des Schweigens werden immer zu hoch sein. Denn, erinnert uns Lorde, Rassismus und Sexismus kosten Leben. Audre Lorde schlug vor, dass Lyrik revolutionär sein könne, weil sie uns bewegt. Revolution, schrieb sie, ist ein Prozess, kein einmaliges Ereignis. Wir müssen tun, was wir können, wann wir können, wo wir können. Wachsam für die kleinste Gelegenheit, etwas zu verändern. Sie spricht dich direkt an. Tu das, was du kannst, wann du kannst, wo du kannst. Sie spricht hier zu dir. Wenn wir sprechen, eröffnen wir die Möglichkeit einer Antwort. Wenn Audre Lorde zu dir spricht, musst du zu ihr sprechen. Ich bitte jeden und jede von euch, die oder der diese Sammlung liest, zu Lorde zu sprechen. Ihr Werk zu lesen ist auch eine Weise des Sprechens. Verena, was haben diese Worte bei dir gemacht?
Sehr viel. Kater kommt und unterstützt mich. Mein Therapietier. Oh, und jetzt versucht er unter dem Mikro durchzutauchen. Das funktioniert natürlich nicht. Ach, Kater, komm her. Ich finde, also ich erstens mal finde ich es super passend, dass du das englische You mit Du übersetzt hast. Also da bin ich total bei dir. Und ich glaube, also allein, also so wie Ahmed hier schreibt, und es ist lustig, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber viele Dinge, die mir jetzt auch durch den Kopf und durch den Körper gehen, werde ich später nochmal aufgreifen, wenn ich dann über den Aufsatz, über die Erotik spreche. Aber genau dieses Gefühl, also dass sie, also Ahmed öffnet hier quasi nicht nur in den Inhalt, was ja doch auch ein bisschen so die Aufgabe eines Vorworts ist oder wäre, glaube ich, sondern sie öffnet halt gleichzeitig auch in das, was halt bei Lorde so wichtig ist, dass eben es nicht nur um Inhalt, also das, was wir normalerweise im Alltag, im akademischen Alltag vor allem auch als Wissen bezeichnen, sondern eben das auch das Spüren, ja, das Fühlen der Worte Teil unseres Wissensbestands ist, quasi eine Ressource sein kann. Aber über alles werden wir, glaube ich, in dieser Folge sowieso noch sprechen. Also ich wollte das nur am Anfang schon mal dagelassen haben. Also dass wir natürlich, wenn wir Lorde Lesen nicht drum herum kommen, ja, Lord auch zu spüren. Ja. Glaube ich.
Ja. Das ist eigentlich eine super Hinführung zu allem, was noch kommt. Danke. Ja, genau so geht es mir auch. Also ich finde es immer wieder krass. Ich habe das Buch jetzt schon so häufig wieder in die Hände genommen. Und egal, ob ich diese Einleitung nochmal lese oder ob ich die Texte daraus lese, es ist einer von diesen Texten, wie bei Sarah Ahmed eben auch, wo ich nicht lesen kann, ohne zu spüren. Also ich kann nicht lesen, ohne eine körperliche Reaktion darauf zu haben. So, wer war überhaupt Audre Lorde?
Erzähl mal.
Ja, genau. Also, wie man sich vielleicht schon denken mag, auch von der kurzen Einführung hier von Sarah Ahmed, war sie eine schwarze Feministin in den USA. Sie ist allerdings, sie ist in New York geboren und ihre Eltern sind aus Grenada in der Karibik. Das war auf einer karibischen Insel. Also die Nachfahren von Sklaverei in der Karibik. Und sie ist 1934 geboren und 1992 verstorben. Sie hatte so eine On- und Off-Beziehung mit Akademia, würde ich sagen. Also sie war auch... war das die Katze?
Siehst du? Katze tritt durch. Schmeiß schon wieder alles um. Ich habe mich schon vorhin vorgewarnt. Er hat noch nicht das Mikro ausgesteckt, unabsichtlich. Das passiert ihm ja auch manchmal. Aber er schmeißt halt Lampen und ähnliches vom Tisch. Ja, ich hab dich auch lieb.
Okay, gut. Das ist praktisch den Hunden. Die sind nur, also die laufen nicht auf dem Tisch rum, auf dem Sofa.
Aber es ist immer so witzig, er macht irgendwas und er weiß genau, er hat jetzt irgendwas falsch gemacht, wie zum Beispiel die Lampe vom Tisch gekickt einfach. Und dann kommt er her und legt sich so ganz, ganz lang über den ganzen Tisch, über alles, was ich hier ausgebreitet habe, legt er sich drüber, Bauch nach oben, oder? Alle Viere in die Höhe gestreckt und schaut mich halt mit seinen Katzenaugen an. Ja, er weiß ganz genau.
Ja. Natürlich. Ah. Ja, okay. Audre Lorde war...
Zurück zu Lorde.
Genau. Genau, sie hatte eine On-Off-Beziehung mit Akademia. Das meine ich damit, sie ist auch gelernte Bibliothekarin und also quasi an der Universität ausgebildet. Und dann ist sie immer mal wieder aber für Lehraufträge an verschiedene Universitäten gekommen, zum Beispiel nach Columbia und Hunter College. Und hatte aber wirklich auch so eine schwierige Beziehung mit Akademie, eben genau deswegen, weil das ja zu einer Zeit war, vor allem in den 70ern und 80ern, in denen die Women's Studies Departments, wo sie ja auch tätig war, halt wirklich noch sehr stark von weißem Feminismus geprägt waren und von weißem heterosexuellen Feminismus. Also alle ihre Sachen, alle ihre Schriften und so denken ja immer, dazu komme ich später beim Intersektionalitätsteil, denken ja immer diese Unterschiede zwischen Frauen einfach mit und das sind eben Unterschiede, die sie sowohl in ihrem Leben natürlich, als auch aber vor allem in der Wissenschaft, in Akademie immer wieder erfahren hat. Weil das war ja eben vor dem, was wir sozusagen als den Beginn von Intersektionalität betrachten würden. Das war ja Ende der 80er und seitdem sind zumindest Anstrengungen unternommen worden, dass bei Women's und Gender Studies Departments auch über nicht weiße Frauen im Kanon gesprochen wird. Und deswegen, also nur das als Randnotiz, dass man sich vielleicht vorstellen kann, wie schwer es auch ist, sozusagen überhaupt über die eigene Erfahrung auch feministisch zu schreiben in einer Zeit, in der der durch Rassismus bedingte Aspekt der eigenen Erfahrung gar nicht wahrgenommen wird als legitimer Teil der eigenen Erfahrung.
Ja.
Ja. Lorde wurde dann 78, genau, wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert und sie hat dann auch noch einige Texte geschrieben, zum Beispiel die Cancer Journals. Das sind tagebuchartige literarische Texte über ihren Kampf mit dem Krebs. Und das fand ich auch sehr spannend in verschiedener Hinsicht, weil das auch wieder so ein Moment ist, wo man sieht, dass eben auch trotz dessen, dass zum Beispiel jetzt schwarze Frauen in Women's Studies Kanons drin sind, sie ist zum Beispiel nicht präsent in Disability Studies Kanons, die sich irgendwie mit Krankheit beschäftigen, obwohl ja diese Cancer Journals wirklich sehr, sehr explizit eigentlich für diese theoretischen Überlegungen sprechen würden. Und was ich auch nochmal spannend finde, ist, dass sich da auch schon zeigt, wie relevant für sie auch mythische Narrative und ihre eigene Spiritualität sind. Denn als bei ihr dann der Krebs diagnostiziert wird, hat sie sich nochmal dezidiert auf die Suche gemacht. Sie ist dezidiert noch ganz häufig noch nach Afrika, ins heutige Benin gereist. Sie hat Europa nochmal bereist, hat viele Kontakte eben auch mit schwarzen Bewegungen, vor allem schwarzen feministischen Bewegungen auch in Deutschland gezogen. Und ja, hat sich zum Beispiel auch als Nachfahrin der Amazonin von Dahomey, also heutigen Benin, bezeichnet, eben aufgrund dieses Brustkrebs, weil er ja so eine mythologische Verbindung besteht, die sich historisch überhaupt nicht greifen lässt. Aber deswegen ist es ja, finde ich, immer wieder so spannend, warum in bestimmten Momenten und welche Zwecke das erfüllt, wenn wir uns auf mythologische Narrative beruhen, um so eine eigene Identität und so eine eigene Aussagefähigkeit eben auch zu schaffen. Das, was ich vorhin bei Ahmeds Teil auch vorgelesen habe. Also welche Worte brauchen wir überhaupt, um uns selbst zu finden? Und wenn es die Worte halt in der quasi säkularen, echten, historischen Welt sozusagen nicht gibt, von wo bekommen wir dann andere Worte, um uns trotzdem ausdrücken zu können? Ich lese noch mal was von Ahmed dazu vor, zu den Cancer Journals und eben auch zu, wie Ahmed sozusagen dann auch Audre Lorde im schwarzen Feminismus verortet. Das ist ein kürzeres Zitat, keine Sorge, nur ein Absatz. Es geht los. Ihre Bücher The Cancer Journals und A Burst of Light entstanden, während sie mit Brustkrebs lebte. Geschrieben als Teil ihres eigenen Berichts vom Überleben, davon, wie sie weitermachte. Beim erneuten Lesen der hier versammelten Essays wurde mir klar, wie sehr Lorde von Anfang an dem Tod in ihrem Schreiben ins Angesicht sah. Sie schrieb angesichts des Todes schwarzer Kinder, schwarzer Frauen und schwarzer Männer. Sie schrieb angesichts all jener Leben, die genommen wurden, wieder und wieder genommen werden. Für Lorde wird schwarzer Feminismus aus einem Akt des dem Tode ins Angesicht Sehens hervorgebracht. Die Linie, die Lorde mit gegenwärtigen Bewegungen, also zum Beispiel Black Lives Matter oder Say Her Name, verbindet, ist eine direkte Linie, eine Lebensader, eine Linie der Wut und des Zorns gegen die andauernden, unabgeschlossenen Geschichten von Sklaverei und Kolonialismus. Es ist ja nicht ohne Grund so, dass es gerade im schwarzen Feminismus überhaupt in schwarzer Theorie diesen sogenannten Afro-Pessimism gibt. Das ist ja eine bestimmte Art und Weise, eben genau mit diesem Leid, mit diesem konstanten Leid und diesem konstanten Blick in den Tod sozusagen umzugehen. Und Ahmed sieht eben, dass Lorde auch schon Teil dieser Denkströmung sozusagen ist und das halt gerade auch verbindet durch dieses eigene Handeln mit der eigenen Sterblichkeit durch den Brustkrebs eben. Wie ich schon gesagt habe, war Audre Lorde ja auch in Deutschland und hat sich dann mit der deutschsprachigen schwarzen feministischen Bewegung verbündet. Und ich finde es ganz spannend, dass das, was auch sozusagen quellentechnisch übrig geblieben ist, eine Zeitschrift ist, deren Titel heißt Afrikete, Zeitschrift für Afrodeutsche und schwarze Frauen. Und Afrikete ist spannenderweise ein, naja, mythologisch göttlicher Name, mit dem Audre Lorde sich auch selbst bezeichnet hat. Es ist eigentlich ein Göttinnenname, der so gar nicht existiert, sondern eine Abwandlung von existierenden Formen einer bestimmten afrikanischen Gottheit ist, die in verschiedenen Orten, in verschiedenen Formen vorkommt. Und sie hat das mit Absicht ein bisschen geändert, um eben auch zu zeigen, so ein bisschen, hatten wir es ja schon zum Beispiel bei Gloria Anzaldúa auch, zu zeigen, dass wenn wir uns heute so eine Vergangenheit imaginieren, dass es immer auch eine Imagination ist, die einen Zweck erfüllt und immer eine neue Interpretation und auch gar nicht unbedingt den Anspruch hat, wirklich real und hundertprozentig der Geschichte entsprechend sein muss. Und das zeigt sich eben auch in dieser kleinen Veränderung. Das hatten wir zum Beispiel auch bei dem Wort queer und queer. Ne? Also das lese ich da sehr ähnlich rein. Und sie hat eigentlich sehr viele ihrer Texte ab den 1980er Jahren, also nachdem eben der Brustkrebs auch diagnostiziert wurde und sie sich mit dieser Mythologie auseinandergesetzt hat, hat sie mit Afrikete unterzeichnet. Also nicht im Sinne von sie ist Afrikete, sondern für dich Afrikete. Genau. So, und jetzt nochmal kurz, ich hatte ja vorhin gesagt, dass jetzt zum Beispiel dieser Sammelband, aber auch grundsätzlich die meisten Schriften von Audre Lorde so eine Mischung sind aus verschiedenen literarischen Formen. Und sei das längere oder kürzere akademische Texte oder eben auch Lyrik. Und mit Sarah Ahmed zusammen würde ich das eben auch als eine bestimmte Form von politischem Schreiben sehen. Audre Lorde sagt ja selbst auch, dass gerade die Gedichte und Gedichte schreiben eine Form sind von überhaupt was zu sagen oder überhaupt zu überleben. Gerade wenn man, also gerade aus dem Blick heraus, dass ärmere, schwarze und in anderer Form diskriminierte, gerade Frauen, gar nicht die Möglichkeit haben und die Ressourcen, zum Beispiel einen Roman zu schreiben oder ein ganzes Buch zu schreiben. Aber was man irgendwie zu Hause hat, ist vielleicht ein kleines Stück Papier. Ja, man kann in der U-Bahn sitzen zur Arbeit und hat irgendwie ein kleines Stück Papier, heute irgendwie eine kleine Handynotiz, ja, und kann ein paar Zeilen aufschreiben. Und so sieht sie halt quasi auch Gedichte sozusagen als der kleinste Moment, wo man sich, also wo man Text aufs Papier bringen kann, ohne dass man dafür viel Ressourcen braucht. Und genau deswegen ist es die größte Ressource für marginalisierte Gruppen. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, dass mich das an Gloria Anzaldúa erinnert. Willst du vielleicht noch mal kurz einen Recap machen, der uns oder der vielleicht auch ein paar andere Aspekte zusammenbringt, die wir bisher im Podcast besprochen haben?
Ja, Anzaldúa ist ein guter Stichpunkt. Der ist mir auch total gleich eingefallen, ja, weil viele, für viele marginalisierte Frauen, ja, so wie du auch sagst, ist Schreiben jetzt nicht nur Ausdruck. Ja, also ich bringe quasi meine Ideen aufs Papier, sondern eben auch Erkenntnispraxis. Ja, also das Schreiben wirklich als Praxis und nicht mit dem Ziel, am Ende dann ein Produkt zu haben. Verstehst du, was ich meine? Also, und ich glaube, bei Anzaldúa ist das so stark spürbar. Also wir hatten es ja, Folge weiß ich nicht mehr, verlinken wir vielleicht in den Shownotes, aber wir hatten mal eine ganze Folge zu Gloria Anzaldúa, wo wir uns die Borderlands La Frontera angeschaut haben, beziehungsweise so ein paar Ausschnitte draus. Und da war auch ganz klar, dass sie sich im Schreiben einfach absolut jeder Form von normierter Sprache verweigert, ja, fast, ja, also mit ihrer wilden Zunge spricht, mit ihrer wilden Zunge schreibt, so wie sie das genannt hat, ja, also sowohl in dieser Mischung auch bei ihr zwischen Theorie und Poesie, ja, also in den Stilen, aber auch in ihren Sprachen. Also, dass da immer wieder zwischen den Sprachen hin und her wechselt, zwischen ihren Sprachen hin und her wechselt. Ich sage jetzt wechselt, aber sie spricht einfach mit verschiedenen Sprachen. Ja, es ist genau ihr Punkt. Ja. Also, es geht nicht, also wenn sie Englisch mit Spanisch und Nahuatl und vor allem in allen möglichen Varietäten auch miteinander vermischt, dann will sie eben damit zeigen, dass für sie Sprache immer auch eine Grenze ist, beziehungsweise dass für sie Sprache immer auch eine Grenzerfahrung ist. Es ist vielleicht besser ausgedrückt, ja, also dass das Schreiben auch immer dieser Versuch ist, diese Grenze zu durchqueren. Ja. Also nicht im Sinne von zu überschreiten, ich quasi wechsle von einer Sprache in eine andere Sprache und schreibe dann halt dort weiter, sondern wirklich, dass ihre Sprachen quasi auch ineinander greifen. Und sie will eben diese Grenzerfahrung durch das Vermischen der Sprachen in ihrem Schreiben auch irgendwie lesbar machen und dadurch auch spürbar machen. Also auch für die, die sie dann lesen. Ja. Also das ist mir zu Ansaldur eingefallen. Und ich habe auch, also ich weiß nicht, das geht jetzt ein bisschen zu weit, aber ich habe auch in letzter Zeit immer wieder, ich muss sagen, immer wieder mal, weil ich fange ja immer Bücher an und dann fange ich 17 Bücher daneben an und dann komme ich nicht dazu, das erste fertig zu lesen. Also ich bin immer noch dabei, Meginelchen zu lesen, die Argonauts, weil sie macht das auch, sie macht das nicht über Sprachen, ja, also sie wechselt nicht Sprachen, sie schreibt durchgehend Englisch, aber sie schreibt halt auch ganz extrem, auch fragmentiert, ja, zwischendurch auch wieder widersprüchlich im Sinne von, ja, also sie mischt auch da sehr viel Philosophie und Theorie mit sehr persönlichen, sehr intimen auch Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben. So ein bisschen so wie eine Autotheorie. Ja. Also sie schreibt ganz viel übers Mutterwerden, übers Muttersein, über Geschlechtsidentität. Aber durch diese Mischung und auch diese ständigen Einschübe, die sie immer wieder hat, wo sie sich selbst in ihrem Denken reflektiert und so weiter, da wird einfach beim Lesen dann auch so klar, das Schreiben bei ihr ist tatsächlich ein Denkprozess. Ja, also es ist nicht etwas, sie legt sich etwas zurecht und schreibt das dann quasi in perfekter Form nieder. Ja, so wie wir uns das erwarten würden, ja, sondern sie lasst uns teilhaben an dieser Denkbewegung. Und das ist auch etwas, wo quasi wir nicht ein Buch aufschlagen und quasi mitdenken, sondern wir fühldenken mit beim Lesen. Ja, deswegen gefällt mir das auch ziemlich gut. Also so als kleiner Lesetipp zwischendurch.
Ganz einfacher Lesetipp. Ja, aber ich hatte auch noch mal zwei Gedanken und ich weiß, dass wir auch heute sehr eng bei der Zeit sind, aber ich finde die zwei Gedanken super wichtig, deswegen würde ich sie noch mal gerne sagen, die mir jetzt da gekommen sind. Nämlich zum einen, also was heißt denn überhaupt oder wie wichtig ist nicht nur das, was gesagt wird, sondern das, wie gesagt wird und wie geschrieben wird, was halt immer wieder, also ich meine, wir leben in einer Zeit, in der wir von KI-Texten bombardiert sind, in der Sprache einfach so langweilig und normiert ist, ja, und immer langweiliger wird, und zwar genau deswegen, weil da halt kein echter Mensch dahinter sitzt, durch den man halt, also man kann nicht durch die Sprache irgendwie diesen Menschen fühlen, wie man das halt gerade bei den Texten jetzt von Audre Lorde so gut kann und auch von Sarah Ahmed, weil da halt kein Mensch dahinter sitzt, und das spürt man beim Lesen, wenn man das sensibel rangeht, finde ich. Und das ist halt, finde ich, eine der größten Gefahren, auch gerade wenn jetzt, wenn wir im aktivistischen oder im akademischen Bereich immer mehr KI-produzierte Sprache verwenden, da geht einfach dieses, und ich weiß, das klingt jetzt total essentialistisch und das will ich eigentlich nicht, aber es geht ein bestimmtes, also genau dieses Gefühl, dass man halt mit Sprache nicht einfangen kann, das aber da ist, dass man beim Lesen trotzdem hat, über das ich jetzt gar nicht richtig sprechen kann, weil Sprache das nicht zulässt, aber genau das ist halt weg, wenn wir nur Sprache haben und wir haben nur Sprache bei einem KI-Modell. Das ist ja genau der Punkt. Diese KI-Modells, die wir haben, sind Large Language Models, da gibt es nichts hinter der Sprache. Es gibt nur die Sprache. Und das ist ja genau das, was dann fehlt in dem, was die Sprache transportieren will.
Ja.
Ich habe es heute über KI philosophieren.
Ja, das ist jetzt schon so oft vorgekommen. Ich glaube, da muss mal eine ganze KI-Folge her. Also
ja.
Keine KI-Folge, also sondern genau eine Folge über KI.
Genau. Ja, total. Und dann noch ein anderer Punkt, dieses Bruchstückhafte, dieses Prozesshafte. Ich finde, wir sollten uns das viel mehr zu eigen machen im feministischen Denken und im feministischen Schreiben. Und es war auch gerade in dem, also ich habe das mitbekommen, es kam jetzt wieder ein Buch raus von einer französischen feministischen Philosophin, Manon Garcia, die sich mit dem Pellicot-Prozess beschäftigt hat, wo das Buch heißt Mit Männern leben. Und es wurde ganz häufig auch kritisiert, dass es so, dass es nur Gedankenexperimente sind, dass das nicht abgeschlossen ist. Ich so, ja, aber ist das nicht genau der Punkt? Ist das nicht genau das, was das Buch vielleicht auch will und was wir vielleicht auch im feministischen Denken wollen? Weil Abgeschlossenheit, um vielleicht auch wieder die Bogen zu Lacklau zu schlagen, ja, Abgeschlossenheit, Festigkeit ist immer eine Grenzziehung, ist immer ein Ausschluss, hat immer negative Schattenseiten. Und gerade das Offenlassen ist ja eigentlich eine Bewegung hin zu auch einer anderen Art, Wissen zu denken und einer anderen Art, eben miteinander Wissen zu produzieren, zu denken.
Ja.
Ja. Und das ist halt auch das Schöne an Poesie, ja, und auch an der Art, wie Audre Lorde bestimmte Arten Schreibens eben verbindet, weil dadurch, dass halt diese Brüche auch im Text geschehen, ja, und der Art und Weise, wie Poesie irgendwie auch Cuts macht, wo man gerne weiterdenken würde, ne? Oder halt keine ganzen Sätze hat. Das ist ja genau eine Art, die das Denken anders anregt, ja. Ich glaube, Nee, weil ich dachte gerade, warum hatte ich eigentlich als Jugendliche so Probleme mit Gedichten? Ich fand die immer richtig doof. Und dann ich mir so, ja klar, wenn ich im Deutschunterricht lerne, dass man Gedichte analysieren kann, und sie irgendwie durchdenken kann, das ist ja überhaupt nicht die Art und Weise, wie ich jetzt zum Beispiel Lords Gedichte lesen würde. Und die lese ich auch ganz anders. Vielleicht ist es nicht Gedichte an sich, sondern wirklich die Art, wie wir über Gedichte nachdenken, die problematisch ist. So, dann kommen wir jetzt, springen wir jetzt mal weiter zum ersten im Audre Lorde größeren Punkt, nämlich zur Religion. Ich hatte das ja vorhin schon mal angesprochen mit der Afrikete, aber es gibt noch einen spannenden Moment, den ich deswegen rausgegriffen habe, nicht nur, weil ich mich natürlich mit Audre Lorde und Religion ganz viel beschäftigt habe, sondern auch, weil ich finde, dass er uns super hinführt zu den Fragen nach Intersektionalität und The Master's Tools. Nämlich ihre Auseinandersetzung mit Mary Daly. Mary Daly war eine feministische Theologin, die auch ganz viele Bücher geschrieben hat. Die hat erst angefangen wirklich als dezidiert christlich oder katholisch-feministische Theologin. Und dann hat sie aber versucht, in diese feministische Theologie auch quasi andere Göttinnenvorstellungen hineinzudenken. Und auch versucht zu erklären, okay, wie bestimmte patriarchale Götterbilder auch dazu führen, dass Frauen sich anders wahrnehmen, etc. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Gynecology, also mit Schrägstrich, also Gynäkologie, aber auch Gyn und dann Ecology. Und in diesem Buch stellt sie eben ganz viele Göttinnen als Ressource für eine Emanzipation aller Frauen dar. Das Problem, das sind alles weiße Göttinnen. Und sie hat eben, also Mary Daly hat Audre Lorde und anderen dieses Buch auch geschickt, weil die auch sich alle kannten. Ja. Und Lorde hat das Buch gelesen und nicht genau gewusst, wie sie jetzt darauf reagieren soll. Und hat dann entschieden, einen Brief an Mary Daly zu schreiben, einen längeren Brief. Und dadurch, dass Mary Daly wirklich, ich glaube, also mehr als 6 Monate nicht auf diesen Brief geantwortet hat, hat sich Lorde dann dazu entschlossen, diesen Brief zu veröffentlichen. Und das ist, also den kann man, der ist eben auch in dem Sammelband drin, den kann man aber auch einfach, wenn man das googelt, sieht, kann man den ganzen Brief lesen und auch eine sehr späte, nachdem es dann öffentlich erschienen wurde, Antwort auf Mary Daly und nochmal eine Antwort von Lorde darauf. Und was ich so schön auch finde an diesem Brief ist, Audre Lorde, obwohl sie ja wirklich sehr, sehr, sehr starke Probleme mit Mary Daly hat und wirklich, auch in diesem Problem drinsteckt, wie sage ich jetzt einer weißen Feministin aus meiner schwarzen Perspektive heraus, dass das, was sie schreibt, richtig scheiße ist, ja? wie kann ich das auf eine Art und Weise machen, die trotzdem meine feministischen, ethischen Prinzipien irgendwie wertschätzt, ja? Und die erste Seite davon ist wirklich schön, also im Sinne von, sie fängt an mit Worten voller Liebe und Wertschätzung, sowohl Mary Daly gegenüber als auch der Arbeit, die sie gemacht hat. Mhm. Und das finde ich, also da finde ich, kann man sehr viel auch für, wie wir als Feministinnen miteinander umgehen oder als Frauen überhaupt miteinander umgehen, Frauensternchen miteinander umgehen, lernen. Mhm. Ja. Okay, und abseits davon, jetzt kommen wir zur Kritik. Mhm. wie schon gesagt, ist ja logisch, dass Lord Daly ausschließlich eurozentrisches Göttinnenpantheon kritisiert. Aber nicht nur das, sie stellt halt eben auch fest, dass Mary Daly dieses, was wir heute als ziemlich klassisch sehen, aber damals war das eben neu, dass es so dezidiert markiert wurde, wie von Audre Lorde. Daly nutzt schwarze Frauen nur oder auch schwarze Frauen in Bezug auf Religion nur dann, um zu zeigen, wie unterdrückt schwarze Frauen doch sind. Es gibt keinerlei Momente, wo eben schwarze Göttinnen oder schwarze Frauen als Vorbild oder als Emanzipationsfiguren fungieren. Mhm. Sondern nur als hier und dort quasi sind sie noch unterdrückter. Ja? Mhm. Was halt sowohl eine bestimmte rassistische Art und Weise der Darstellung von schwarzen Frauen weiter vorträgt, als auch überhaupt die Möglichkeit des Hörens von schwarzen Stimmen, die da nicht reinpassen, eben verhindert. Das hatten wir ja schon ganz häufig, wenn es keine Möglichkeit gibt der Repräsentation, dann, also wo, wie.
Ja. Ja.
Und Lord sagt dann eben, und ich zitiere, zu implizieren, dass alle Frauen allein aufgrund ihres Geschlechts unter derselben Unterdrückung leben, bedeutet jedoch, die vielfältigen Instrumente des Patriarchats aus den Augen zu verlieren. Es bedeutet, zu ignorieren, wie diese Instrumente von Frauen unbewusst gegeneinander eingesetzt werden. For then, beyond sisterhood is still racism. Mhm. Und das ist halt, ich finde das wirklich eine, also gerade ich selbst eben als weiße Frau finde es halt immer wieder die Frage, okay, wie gehe ich mit dem Problem des weißen Feminismus um? Ja? Wie kann ich denn eine Form von Schwesternschaft denken, die irgendwie, die das halt nicht aus dem Auge eben verliert, ja. Und das ist eben genau der Punkt. Wenn ich merke, dass es Instrumente des Patriarchats, und da kommen wir später eben auch zu den Tools, wenn es Instrumente des Patriarchats gibt, die mir was nützen, dann ist das meistens, weil ich dadurch andere Personen unterdrücke.
Ja.
Und da muss ich dann eben genauer hinschauen, weil das eben häufig dann zum Beispiel auf rassistischen Unterdrückungsmustern basiert.
Ja.
So. Willst du dazu noch was sagen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen?
Nein, ich glaube, wir können.
Sehr gut.
Wir können gleich da weitermachen.
Perfekt, genau. Wir springen jetzt nämlich, wir springen gar nicht, wir wandern ganz sachte weiter zum Thema Intersektionalität. Hm. Audre Lorde hat nämlich auch einen Text geschrieben, der heißt Age, Race, Class and Sex. Also so eine Aufzählung, die man vielleicht auch aus intersektionaler Theorie kennt. Willst du uns vielleicht kurz nochmal sagen, wie man Intersektionalität ganz grob verstehen kann, damit einfach das, was ich jetzt sage, verständlich bleibt und woher der Begriff kommt?
Ja,
ganz einfach.
Ich weiß nicht, ob es ganz einfach ist, Jessica. Also ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. Ja, also was mir nämlich aufgefallen ist in letzter Zeit, also vielleicht interpretiere ich da schon wieder was rein, musst du dann sagen, ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass der Begriff Intersektionalität dafür verwendet wird oder zumindest in einem Kontext verwendet wird, ja, um mögliche Diskriminierungserfahrungen in einem spezifischen gesellschaftlichen Kontext sichtbar zu machen. Also so ein bisschen in Richtung Diversity Management. Also Was ich meine, im Sinne von, also ich bin am Arbeitsplatz jetzt zum Beispiel, ja, und dann wird da im Group-Meeting gesagt, ja, wir haben natürlich Probleme mit, was weiß ich, Sexismus, ja, da und da und da, da müssen wir natürlich was dagegen tun. Aber zusätzlich haben wir eben auch noch Probleme mit anderen Diskriminierungserfahrungen und dann werden dann eben so weitere Diskriminierungsdimensionen aufgezählt, ja, mit Rassismus haben wir auch Probleme und Klassismus und Ableismus und so weiter und so fort. Also Dimensionen, die quasi im Unternehmen, in der Organisation zusammenlaufen, so als wäre da das Büro eine Kreuzung, auf unterschiedlichen Ebenen halt diskriminiert wird. Ja? Aber das geht ja eigentlich an der ursprünglichen, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, ja, Idee vorbei. Ja, also nicht wegen dem Bild des Zusammenlaufens oder der Kreuzung, weil das ist ja schon das, was mit Intersektionalität ausgedrückt werden soll, also Kreuzung, ja, auf Englisch eben Intersection, sondern das Problem ist meiner Meinung nach die Perspektive, weil geprägt ist der Begriff ja worden, also Intersektionalität, Ende der 1980er, damals von einer US-amerikanischen Juristin, also Kimberly Crenshaw, die damals darauf hingewiesen hat, auf eine strukturelle Leerstelle im amerikanischen Rechtssystem, nämlich dass schwarze Frauen da irgendwie zwischen den Stühlen sitzen, ja, oder besser gesagt ja, zwischen den Achsen der Diskriminierung sich befinden. Also sie passen weder in die Kategorie Frau, weil dort eben meist weiße Erfahrungen gemeint sind, noch passen sie in die Kategorie Black, weil dort oft männliche Erfahrungen dominieren. Also bei Crenshaw geht es nicht darum, dass sich unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen von unterschiedlichen Menschen in einem spezifischen gesellschaftlichen Ort, der Arbeit, der Schule, zu Hause etc. kreuzen, sondern dass sich diese unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen quasi in ein und derselben Person kreuzen. Sage ich jetzt halt mal, ja, also die man sich auf einer Kreuzung stehend quasi vorstellen kann. Ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch weitermachen.
Genau,
ewig. Und dann über das Bild, ja, diese Analogie der Kreuzung sprechen und dann fragen, ob das ideal ist. Sparen wir uns vielleicht auch für eine
Folge auf. Sowieso, dass wir, glaube ich, in der übernächsten Folge, wenn ich wieder dran bin, kann ich gerne über Intersektionalität sprechen, gerade weil ich ein Buch gerade gelesen habe. Das heißt Black Feminism Reimagined After Intersectionality von Jennifer Nash. Mhm. Und das hat mir so die Augen geöffnet. Ich habe so viel Neues gelernt. Es ist wirklich ganz neu auch erschienen, jetzt in den letzten 5 Jahren. Und genau, also Das könnte ich gerne machen.
Eben, sehr gut.
Um auch nochmal
so Probleme auch mit.
Genau. Wir machen jetzt hier einen Punkt und verweisen auf in 4 Wochen.
Ja, genau.
Oh Mann. Genau, auf jeden Fall ist es so, dass ja, also du hast ja gerade schon gesagt, der Begriff Intersektionalität geht auf Kimberly Crenshaw zurück. Und was aber ja viele Leute sagen, dass es halt so eine Art des Denkens ist, die sehr stark im schwarzen Feminismus schon lange existiert hat. Und Audre Lorde ist eben eine Person, die dann manchmal genannt wird, wenn es darum geht, dass die Art und Weise, wie man Intersektionalität denkt, eben schon vorhanden war, nur ohne das Wort. Und bei Lorde ist es eben so, dass vor allem in diesem Artikel, den ich gerade genannt habe, und in diesem Text Age, Race, Class and Sex, also Alter, Rasse, Klasse und Geschlecht, wo man hier Geschlecht auch wieder, kommen wir zurück in die zweite oder dritte Folge, wo es um Sex und Gender und Sexuality geht. Also Sex ist nicht ohne Grund hier genommen. Es geht um Sexualität und um Geschlecht in sowohl biologischer als auch quasi gesellschaftlicher Form. Also alles zusammen in diesem einen Wort. Weil eben bei Audre Lorde natürlich Geschlecht auch nicht von Sexualität zu trennen ist aus ihrer lesbischen Perspektive heraus. Genau, und bei ihr geht es weniger darum, dass sich Dinge überschneiden wie bei der Intersektion, sondern dass sich in einer Gruppe wie Frauen als Subjekt des Feminismus, dass es da Unterschiede gibt. Also ihr geht es um das Verstehen von Differenzen und von Unterschieden. Und zwar sagt sie so grundsätzlich, dass es Unterschiede zwischen Frauen gibt und dass wenn wir die nicht betrachten, dass wir dann ein Problem bekommen. sich Zitat.
Ja.
Sicherlich gibt es sehr reale Unterschiede zwischen uns hinsichtlich Race, Alter und Geschlecht. Aber es sind nicht diese Unterschiede zwischen uns, die uns trennen. Es ist vielmehr unsere Weigerung, diese Unterschiede anzuerkennen und die Verzerrungen zu untersuchen, die sich aus unserer falschen Benennung dieser Unterschiede und ihren Auswirkungen auf menschliches Verhalten und Erwartungen ergeben. Das heißt, genau dann, wenn die Frau als einheitliche Erfahrung gesetzt wird, dann ist es eben so, dass eigentlich nur eine Frau, also die weiße, heterosexuelle und christliche und finanziell abgesicherte Frau zur Norm wird und alle anderen sind das andere. Und diese Aufzählung, also weiß, schlank, christlich finanziell abgesichert, das ist das, was Audre Lorde als mythische Norm bezeichnet. Sie fügt ihm noch hinzu, ist noch männlich und jung und heterosexuell. eine mythische Norm ist quasi das, was, wenn wir es jetzt aus einer intersektionalen Perspektive betrachten, das, was ganz oben steht. Ja? Das, was irgendwie sie sagt, das, von dem wir wissen, wo alle wissen eigentlich, das bin ich nicht. Und wir sind irgendwie, es gibt Unterschiede, inwiefern, wie weit wir davon weg sind. Aber eigentlich ist niemand diese mythische Norm, weil sie ist ja mythisch.
Ja.
Wir müssen sie aber irgendwie alle erreichen. Und das ist eigentlich, und wenn diese Person, die quasi diese Subjektposition hätte, wäre quasi die machtvollste im Raum und in der Gesellschaft. Und wie ich gerade schon meinte, diese Frage nach Differenz finde ich so spannend, weil wir ja auch schon ganz häufig über Unterschiedlichkeit, über Differenz, über Abgrenzung gesprochen haben, aus einer vor allem sprachtheoretischen Perspektive.
Ja.
Und das finde ich immer so challenging auch für mich, wenn ich Audre Lorde zum Beispiel in meinen Seminaren lese, mit Studierenden, die halt auch so ein bisschen, keine Ahnung, halt ein bisschen Sprachtheorie gehabt hatten, ne? Und dann sagen, ja, aber das ist doch total der Essentialismus, den Audre Lorde da hat, wenn sie von Unterschieden ausgeht. Und da würde ich sagen, jein, ich glaube, sie setzt halt an einem anderen Punkt an. Sie würde halt niemals sagen, ja, wir sind unterschiedlich, weil wir eine andere Welt haben, sondern wir sind einfach anders positioniert in der Gesellschaft, aus verschiedenen Gründen, die halt gesellschaftlich gewachsen sind. Die Frage ist jetzt nur, wie gehen wir dann mit diesen Unterschieden um? Also sie setzt quasi an den Punkt an, nach den ganzen Sachen, die wir jetzt auch in den letzten Podcast-Folgen besprochen haben. Sie setzt an den Punkt an, an dem diese Differenzen einfach real existieren und Wirkung haben und wirkmächtig sind und fragt sich dann, was heißt das jetzt für konkrete politische, kollektive Überlegungen, wie zum Beispiel den Feminismus? Und das finde ich eben so spannend, dass sie dann sagt, okay, und dann, wenn wir Differenz anerkennen, ist es nicht mehr eine Gefahr, es ist nur dann eine Gefahr, das ist das Spannende, für die Frauen, also weiße Frauen, die, und zwar deswegen, weil, also sie sagt, weiße Frauen können schwarze Frauen nicht gleichzeitig als Frauen und als anders von ihnen selbst wahrnehmen. Also weiße Frauen ist es nicht möglich zu sagen, schwarze Frauen sind Frauen, aber wir haben diese Differenzen, weil dann müssten sie ja ihre Rolle in der Unterdrückung dieser Frauen und ihre eigenen Vorteile durch das System wahrnehmen und reflektieren. Also wenn wir als weiße Frauen sagen, es gibt Unterschiede, dann ist es ja schon eine Anerkennung davon, dass wir verstrickt sind in einem System, in dem wir Unterdrücker sind. Und das können viele weiße Frauen eben nicht, sagt Audre Lorde. Denkst du jetzt anders über Differenz nach?
Ich denke gerade darüber nach, dass du jetzt die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt gemacht hast.
Oder? Also es gab ja auch Gründe, warum ich die in dieser Reihenfolge aufgeschrieben habe.
Sowas?
Was?
Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja. Genau, der nächste Punkt beschäftigt sich nämlich mit dem vielleicht bekanntesten Satz von Audre Lorde.
Ja.
The master's tools will never dismantle the master's house.
Mhm.
Und der basiert nämlich, und das ist nämlich das Spannende, ich finde, also der wird so oft aus dem Kontext gerissen. Und deswegen wollte ich ihn jetzt eben genau in dieser Folge heute nochmal einbetten in das, was steht eigentlich davor und was steht danach. weil bei Audre Lorde richtet der sich gar nicht an alle Frauen in Bezug auf Männer, sondern eigentlich dezidiert an weiße Feministinnen, warum weißer Feminismus schlecht ist. Also ausgehend von genau dieser Differenz zwischen den Frauen, in denen weiße Frauen eben ihr Weißsein nicht kritisch hinterfragen, stellt sie fest, dass wenn das nicht kritisch hinterfragt wird, dass dann weiterhin das rassistische Patriarchat unterstützt wird. Und das geht eben dadurch, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, wenn man es schafft, in dem System Macht zu erhalten, dann ist es dadurch, dass man das System nutzt, also dass man die Werkzeuge des Systems, also the Master's Tools, nutzt, um Macht zu erhalten. Und dadurch schreibt man sich ein in bestimmte andere Unterdrückungsmechanismen. Und vor allem eben das rassistische Patriarchat hier bei Audre Lorde. Und ein Beispiel sagt sie, zu dem Zeitpunkt im Feminismus wurde halt ganz viel über Mutterschaft als feministische Stärke, als weibliches emanzipatorisches Potenzial gesprochen. Ja. Und sie sagt, wir sollten, wenn wir weibliche Stärke lesen wollen, ist Mutterschaft eigentlich falsch, weil Mutterschaft ist patriarchal entstandene Kategorie, die Frauen vereinen soll. Ja, das ist nicht das, was, also das vereint eben nicht alle Frauen, sondern das ist ein patriarchales Konstrukt, wo gesagt wird, das ist das, was Frauen vereint. Und genau deswegen ist es ein Master's Tool, das halt nicht im Master's Haus das manteln wird. Ja. Und Lorde schlägt halt eben zum Beispiel vor, neue und kreative Verbindungen zwischen Frauen sein, dann zu denken. Genau, und ich habe ja gerade gesagt, es ist wichtig, was vorher und nachher steht, deswegen lese ich jetzt nochmal was vor. Genau. Diejenigen von uns, die außerhalb des Kreises dessen stehen, was diese Gesellschaft als akzeptable Frauen definiert, diejenigen von uns, die in den Schmelztiegeln der Differenz geschmiedet wurden, diejenigen von uns, die arm sind, die Lesben sind, die schwarz sind, die älter sind, wir wissen, dass Überleben keine akademische Fertigkeit ist. It is not an academic skill. Es bedeutet zu lernen, wie man allein steht, unbeliebt und bisweilen verachtet und wie man mit jenen anderen, die als außerhalb der Strukturen stehend identifiziert werden, gemeinsame Sache macht, um eine Welt zu bestimmen und zu suchen, in der wir alle aufblühen können. Es bedeutet zu lernen, wie wir unsere Unterschiede nehmen und aus ihnen Stärken machen. For the master's tools will never dismantle the master's house. Sie mögen uns vorübergehend erlauben, ihn in sein eigenes Spiel zu schlagen, aber sie werden uns niemals befähigen, wirkliche Veränderungen herbeizuführen. Und diese Tatsache ist nur bedrohlich für jene Frauen, die das Haus des Herrn noch immer als ihre einzige Stütze definieren. Simone de Beauvoir sagte einmal, in der Kenntnis der wirklichen Bedingungen unseres Lebens müssen wir unsere Kraft zum Leben und unsere Gründe zum Handeln schöpfen. Rassismus und Homophobie sind wirkliche Bedingungen all unserer Leben, an diesem Ort und in dieser Zeit. Ich fordere jede von uns auf, in jenen Tiefen des Wissens in sich selbst hinabzugreifen und jene Angst und jenen Abscheu vor jeder Differenz zu berühren, die dort leben. Seht, welches Gesicht sie tragen. Dann kann das Persönliche als Politisches beginnen, all unsere Entscheidungen zu erhellen. Ende. Ach, erstens finde ich es eine super Überleitung zu deinem Kapitel gleich. Ja. Weil es geht viel um Berührung und um Ängste.
Yeah.
Aber ich fand es auch nochmal schön zu sehen, dass sie da zum Beispiel auch Simone de Beauvoir zitiert und genau diesen, dass sie zeigt, nein, es ist nur, weil wir Differenzen haben. Ja, und Simone de Beauvoir hat viele Leerstellen, wenn es darum geht, schwarze Frauen zu denken. Oder überhaupt nicht weiße Frauen, nicht europäische Frauen. Heißt das nicht, dass wir deswegen andere, ganz andere Genealogien von feministischem Wissen zum Beispiel schreiben müssen. Das heißt nicht, dass ich sie nicht zitieren darf, ja? Sondern genau diese Differenzen zu markieren und daraus aber was Neues zu lernen. Also wo, zu zeigen, wo quasi Audre Lorde, also für sich, wo Audre Lorde jetzt denkt oder erfährt, dass sie eine andere Erfahrung wie Simone de Beauvoir hat. Da wird es dann spannend und genau da kann man dann tiefer reingehen und noch mehr daraus ziehen und mehr daraus lernen. Jetzt bist du dran.
Absolut. Jetzt bin ich dran. Sind wir bei der Erotik?
Ja, wir sind jetzt bei der Berührung der Differenz.
Genau. Ja, ist natürlich ein super Stichwort, das überleitet. Vielleicht zu Beginn, weil ich es, ich weiß nicht, am Anfang habe ich es ein bisschen angedeutet, Ich bin ja, full disclosure hier, ich bin ja ein totaler Noob, wenn es um Lord angeht eigentlich. Ja. Also ich kenne Lord bis jetzt eigentlich fast, muss ich sagen, fast nur aus deinem Buch, also da, wo ich schon reinlesen durfte, ja, da war ich so, Jesus Christ, diese Frau kommt einfach in jedem zweiten Satz vor, die muss ich auch lesen.
Jetzt weißt du warum.
Ja, genau, erstens weiß ich jetzt warum und zweitens habe ich schon auch reingelesen, also ich habe dann auch, ja, ein paar Tage später ist natürlich dann auch schon den Sammelband, den ich als erstes hatte, das war Sister Outsider, der hat dann in meinem Postkasten gelegen, ein paar Tage später. Und wir gehen gleich auf den Inhalt ein, aber ich möchte zuerst noch ein paar Worte zum Buch selbst sagen, ja, weil ich finde, also erstens mal ist immer ganz wichtig, dass wie sich ein Buch anfühlt, ja, Nummer eins. Und zweitens können wir einfach auch nicht über das sprechen, was Lord schreibt, wenn wir nicht drüber sprechen, wie sich ihre Worte anfühlen. Wir hatten es heute schon mal. Ja, also weil dieses Buch, oh mein Gott, ja, das ist es ist eine Penguin-Ausgabe, ja, also Englisch aus der Modern Classics Reihe. Keine Werbung, aber Werbung. Ein Paperback.
Unbezahlte Werbung.
Und bezahlte Werbung. Also ein Paperback, ja, also super leicht, super weich auch in der Hand. Ja, die Seiten ganz fein, ja, aber immer noch mit gerade richtig viel Textur zum Umblättern, finde ich. Ja. Und jetzt kommt das Beste, ja. Ah, ich habe das gerade aufgeschlagen, nochmal. Kann man sich in eine Buchbindung verlieben?
Ja,
Ich
kann man.
weiß nicht, ob man, aber ich kann. Ja, okay,
Ich
gut.
kann auch, ich habe
Ich
das
kann.
Gleiche mit dem Sammelband, den ich habe.
Okay.
Also, ja,
Also du
genau.
weißt, wovon
Ja,
ich spreche.
total.
Ja. Also ich meine, what the heck? Ja. Also du kennst diese Bücher, die man aufschlägt, ja, und die bleiben dann einfach offen. Die bleiben einfach offen liegen, ohne dass man sie knicken muss, ohne dass sie gleich wieder zufallen. Ja. Also so ein Buch ist das. Ja. Und allein das, also das Buch ist meiner Meinung nach kein Gegenstand mehr. Das ist irgendwie so wie eine Verlängerung, ja, des eigenen Körpers irgendwie. Ja. Also fast wie eine zweite Haut, die sich da über meine Handfläche legt, ja, und wer sich jetzt fragt, ob ich das jetzt alles nur erzähle, weil es in dem Aufsatz, über den ich jetzt sprechen will, um Erotik geht, nein, und ja, natürlich, beides, weil eines vorneweg, ja, also ich habe nicht erwartet, dass sich mein Verständnis von Erotik durch diesen einen Aufsatz hier, ja, so fundamental verändern würde. Ja, weil ehrlich gesagt, also Erotik war für mich immer ein Wort, das ich so ein bisschen umschifft habe. Jetzt nicht, weil es mir unangenehm war, sondern weil ich es vielleicht auch nie gebraucht habe, ja, theoretisch. Aber weil ich mir halt auch gedacht habe, ich weiß ja eh, was das bedeutet, was ja eigentlich fast noch schlimmer ist. Ja,
Wie war
also.
das mit den Worten, von denen man denkt, man weiß,
Richtig, genau. Ja, also es hätte mich schon, ich hätte
heißen?
schon Alarmglocken hören können, aber nein, ja, also Erotik, weiß nicht, als inszenierte Sexualität, das ist das, was ich immer gedacht habe. Ja. Also wenn wir aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive lässt sich das vielleicht eh auch erklären, ja. Also wenn wir Erotik hat ja, also dass wir Erotik im Deutschen heute so stark mit Inszenierung in Verbindung bringen und so wenig eigentlich mit persönlichem Erleben. Ja, das hat schon auch damit zu tun, dass sich eben Erotik in dieser deutschen Nachkriegskultur, ja, sehr, sehr schnell kommerzialisiert hat, würde ich sagen. Also der Körper wurde gezeigt, zur Schau gestellt, aber eben nicht gespürt. Darum ging es nie. Also Erotik wurde zur Darstellung dessen, was begehrenswert sein soll, quasi, und nicht zum Ausdruck dessen, was tatsächlich begehrt wird. Ja, und dadurch entsteht dann, also das ist so meine Lesart jetzt, ja, also dadurch entsteht dann diese irritierende Spannung auch zwischen entgrenzender fast, ja, Öffentlichkeit und begrenzender Privatheit. Also Erotik auf der einen Seite als Verkaufsstrategie, also sehr erfolgreiche Verkaufsstrategie, und auf der anderen Seite aber als Tabu. Ja, also sie kann gleichzeitig eingesetzt werden als Steuerung des Begehrens quasi, also nach dem Motto, wolle, was du wollen sollst, nicht nur in der Werbung, und als Unterdrückungsmechanismus. Also und zwar durch diese Engführung eben von Begehren auf sexuelle Begierde. Also durch diese Reduktion der Idee der Erotik auf Sexualität. Wir hatten das schon mal in der zweiten Folge zum Gender-System, also eine Sexualität, die, wenn sie patriarchal organisiert ist, eben immer männliche Begierde über alles stellt. Aber ich komme vielleicht, wenn wir Zeit haben heute, schauen wir mal, nochmal zurück auf diesen männlichen Blick. Aber genau deshalb war eben dieser Artikel, dieser Vortrag eigentlich, der Artikel basiert ja auf einem Vortrag ja, von Lord, für mich so augenöffnend. Like, what's happening? Ja, weil Lord schreibt nicht über Erotik in diesem Sinne und sie schreibt aber auch nicht, um sie komplett neu zu definieren. Im Gegenteil, fast würde ich sagen. Also sie schreibt, um sie zurückzuholen, also um etwas in ihrer Bedeutung in die Gegenwart zurückzuholen. Also sie sagt, ich war heute nicht fleißig, ich habe nicht übersetzt, das ist auf Englisch, ich hoffe, man versteht mich. Sie schreibt, the erotic is not a question only of what we do. It's a question of how acutely and fully we can feel in the doing. Also, was heißt das jetzt vielleicht? Ja? Von welchem Spüren spricht sie da genau? Weil es ist ja genau der Kern. Bei ihr, ja, sie definiert das Erotische nicht als sexuelle Kategorie, sondern als tiefes verkörpertes Wissen, das aus der Verbindung zu uns selbst und zur Welt entsteht. Also das Erotische ist für sie, nochmal Zitat, a measure between the beginnings of our sense of self and the chaos of our strongest feelings. Und ich glaube, es gibt mindestens, sage ich jetzt mal, mindestens vier zentrale Aspekte, die da in ihrer Definition wichtig sind. Vielleicht mal kurz der Reihe nach. Nummer eins, was ist wichtig in dieser Definition? Ich habe es jetzt gerade auch schon gesagt, verkörpertes Wissen nennt sie das. Ja, also das Erotische ist bei ihr eine innere Ressource, ein tiefes Gefühl von Stimmigkeit, Freude, Integrität, das in uns selbst verankert ist. Das heißt, sie spricht von einem Wissen aus dem Körper, ja, einem Wissen, das aus, wie sie das nennt, ja, aus dem deepest place within us kommt. Und da sagt sie auch dazu, das ist für sie kein Luxus, unter Anführungszeichen. Also etwas, was wir uns erlauben können oder konsumieren können, sondern eine Kraftquelle, die uns zeigt, wann etwas richtig ist und wann nicht. Und das bringt mich auch zum zweiten wichtigen Aspekt, nämlich diese politische Dimension, die bei ihr das Erotische hat. Ja, aber das Erotische, sagt sie, ganz im Gegenteil zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ja, das Erotische macht uns handlungsfähig. Es ist für sie ein inneres Maß, Measure, habe ich ja vorhin zitiert, ja, für das, was wir in unserem Leben, in unseren Beziehungen akzeptieren und was nicht. Also sie sagt, wer einmal diese Tiefe gespürt hat, diese Ganzheit, Integrität, Stimmigkeit, Freude, wer das mal gespürt hat, wird sich nicht mit weniger mehr zufrieden geben. Und das ist natürlich politisch gefährlich für die Ordnung, in der wir leben. Ja. Und einen anderen Aspekt, einen dritten Aspekt, den ich auch schon erwähnt habe, ja, ist, Lord grenzt mit diesem Verständnis vom Erotischen die Erotik deutlich von der Pornografie ab. Ja, also sie schreibt, Pornography is a direct denial of the power of the erotic. Ja, also sie sagt, Pornografie ist für sie eine Abstraktion. Eine Abstraktion von gelebter Erfahrung, eine inszenierte Oberfläche ohne Tiefe. Ja, genau das, was ich vorher auch schon beschrieben habe. Ja. Also Erotik geht bei ihr auf der anderen Seite, so wie sie sie liest und so wie sie sie versteht, ja, geht in Richtung Resonanz, in Verbindung, in Authentizität. Schwieriges Wort. Ja. Also kurz vielleicht, ja, um das nochmal gegenüberzustellen, die pornografische Logik verlangt, zeig es, Ja, und die erotische Logik fragt aber, fühlst du es? Das ist der springende Unterschied bei ihr. Ja. Und da komme ich dann auch schon zum vierten Aspekt, der mir wichtig ist. Ja. Sie beschreibt das Erotische als Kraft für echten Wandel, weil, genau wegen dieser Frage, fühlst du es, ja, weil es aus Gefühl kommt und nicht nur aus reinem Verstand, aus reiner Vernunft, unter Anführungszeichen. Also wer tief fühlt, sagt sie, beginnt auch tief zu handeln. Und das Erotische wird damit eben auch nicht nur zu einer politischen, sondern auch einer ethischen Praxis. Also zusammengefasst, vielleicht noch mal kurz so als Zwischenfazit, ja, das Erotische ist für Lord ein radikales, inneres Wissen, das uns daran erinnert, dass Freude politisch ist, ja, dass Fühlen subversiv ist und dass Leben mehr ist als Funktionieren. Ja. Es erinnert mich so ein bisschen an das, was du vorgelesen hast von Ahmed vorhin, ganz am Anfang die Einleitung zum Sonnenbrand, wo sie gesagt hat, nur weil ich bin, quasi heißt nicht, dass ich sein kann, oder?
Ja, be und ist nicht being, sagt er
wohl. Ja, aha. Ja. Also das Erotische bei Lord ist eine Kraft, uns selbst treu zu bleiben, ja, auch in einer Welt, die uns ständig zur Anpassung auffordert. Ja. Und mit dieser Definition löst sich einerseits radikal von gewöhnlichen, ja, Alltagsdefinitionen und sie schließt andererseits aber auch an Bedeutungen des Erotischen in der griechischen Mythologie an. Also da war ja Eros, ja, bevor er ja, zum geflügelten Liebesboten da geworden ist, den wir aus der Popkultur kennen.
Was?
Ja, der war, also der Begriff und die Personifikation dieses Begriffs, ja, stand ja für kreative Kraft und Harmonie. Eros quasi, der Ordnung ins Chaos bringt, der Gegensätze verbindet, der Welt ermöglicht überhaupt erst. Ja. Mhm. Und später dann auch noch Eros als Prinzip der Erkenntnis. Ja? Mhm. Also der sich das zwischen Göttern und Menschen hin und her bewegt, zwischen Wissen und Nichtwissen. Ja? Mhm. Also bei Platon damals noch immer noch in dieser vertikalen Richtung natürlich, also immer vom schönen Körper hier unten, unter Anführungszeichen, hinauf und damit auch hinaus aus dem Körper zur Idee des Schönen an sich. Mhm. Ja? Und was macht jetzt Lord? Sie übernimmt diese schöpferische Kraft des Eros, eine ständige Bewegung zwischen Wissen und Unwissen oder Nichtwissen, ja. Aber sie widersetzt sich dieser Trennung von Lust und Erkenntnis, von Körper und Geist. Also sie zeigt, wie viel wir eigentlich in westlichen Denktraditionen verloren haben durch diese ständige Abwertung des Körperlichen, des Emotionalen, des Lustvollen. Ja, und das ist bei Lord der springende Punkt, weil sie sieht Erotik jetzt nicht als, wie gesagt, diese Oberfläche, dieses Bildhafte, sondern als Widerstand. Mhm. Weil was passiert, wenn wir jetzt diesem Spüren, von dem sie spricht, ja, in sich hineinfühlen, in sich hineinspüren, wenn wir dem wirklich Raum geben? Nicht nur als, ich fühle was, sondern, ich weiß was. Nicht als Gefühl, sondern wirklich als Wissen. Weil Lord sagt dann verändert sich alles. Ja, weil wer einmal etwas als richtig empfunden hat, erkennt einfach intuitiv, wann etwas nicht stimmt. Ja, wenn was falsch klingt, obwohl sich die Worte eigentlich gut anfühlen. Und so wie das gut anfühlen sollten. Ja, wann etwas gegen uns arbeitet, obwohl, ja, auch wenn dann, wenn es vielleicht gut gemeint ist. Ja. Problem ist jetzt nur, und das ist dieser politische Kern, bei Lords Erotik, ja, diese Art zu wissen ist gefährlich. Nicht für uns, ja, sondern für die Ordnung, in der wir funktionieren sollen. Weil dieses Wissen macht uns automatisch weniger manipulierbar, weniger kontrollierbar. Oder von der anderen Seite betrachtet, needy. Wir sind dann needy, wir wollen zu viel. Ja, und genau deshalb muss diese Erotik im Sinne von, also in allen Sinnen, ja, vom Patriarchat systematisch unterdrückt werden. Ja, also Erotik im Sinne von Begierde zuerst mal auf Sexualität reduziert werden, weil die ist ja ohnehin schon in Männerhand quasi, haben wir schon gehört. Und dann Erotik im Sinne von Begehren, also im Sinne von dieser verkörperten Erkenntnis, negieren, um dann im Anschluss in beiden Fällen Frauen als erotische Subjekte quasi zu verunmöglichen. Ja. Also gerechtfertigt wird das dann folgendermaßen und gleichzeitig auch durchgesetzt, weil dieses Narrativ geht ja dann auch in die Alltagssprache ein und bildet dann dort eben so kleine Mikrozentren der Macht quasi, ja, zu Hause, in der Schule, im Krankenhaus, ja, in dem zwischen irrationalem weiblichem Körper und aufgeklärter männlicher Raison unterschieden wird. Also durch die Trennung zwischen Gefühl und Erkenntnis, zwischen Körper und Bedeutung, zwischen Spüren und Sprechen. Ja, und das geht ganz in die Gegenrichtung von dem, was Lord mit unter Integrität versteht. Ja. Ich weiß nicht, haben wir noch Zeit? Haben wir noch Zeit, dass ich vielleicht auf eine persönliche Geschichte eingehen kann, die vielleicht da noch ein bisschen
gleich. Ja, ich denke, wir haben Zeit. Allerdings würde ich gerne noch eine Sache sagen, gerade kurz. Oder keine Ahnung. Also mir ist jetzt gerade einfach nochmal so wirklich, also erstens, um vielleicht auch nochmal auf das Einzige, was du am Anfang meintest, ich habe mich jetzt schon länger mit Otto Lord beschäftigt, aber ich habe mich immer um die Sache mit der Erotik herumgedrückt. Aus genau den Gründen, die du am Anfang meintest, weil ich so, oh nee, nee, kein Thema, mit dem ich mich beschäftigen will. Und gleichzeitig auch so dieser, so ein bisschen die Angst davor, dass da halt so ein Essentialismus reinkommt. Und so ein bisschen ist das auch drin, vielleicht können wir da nochmal drüber nachdenken. Aber jetzt verstehe ich auf jeden Fall auch, wie oder warum Sarah Ahmed in dem, wie sie Sprachtheorie liest, halt immer schon die Emotionen mit drin hat. Also du kannst halt, wenn du Otto Lord ernst nimmst, nicht über Sprache ohne Gefühle nachdenken. Und deswegen finde ich Sarah Ahmed eine wunderbare Lösung eigentlich, um vielleicht das vielleicht Fallstricken von essentialistischen Arten zu denken, hier bei Otto Lord rauszukommen. Können wir da noch irgendwann mal nochmal eine extra Folge drüber machen.
Ja, ich glaube, da brauchen wir wirklich noch eine Folge. Aber das kündigen wir bei allen AutorInnen an, die wir im Podcast machen.
Genau, apropos, mir ist auch noch eingekommen.
Dass eine nächste Folge kommt.
Ich finde es ja immer gut, wenn wir hier sagen, was wir machen wollen, weil dann müssen wir das auch machen. Deswegen ist mir gerade nämlich noch was eingefallen. Nämlich, ich würde unbedingt, weil dann muss ich es nämlich endlich auch mal nochmal machen, was über Georges Bataille machen. Also quasi den Großvater des Poststrukturalismus.
Ja.
Eben weil da ja auch die Frage nach, also gerade als du meintest, Eros als Erkenntnis, die quasi Frage nach Sexualität als Erkenntnis ist ja das, was Georges Bataille ausmacht, aber auf eine ganz andere Art und Weise und vielleicht so eine kleine feministische Kritik an Bataille, das wäre doch eine schöne Folge.
Na siehst du, wir sammeln schon fleißig.
Ja. Also, ja.
Was so eine kleine Folge über Audre Lorde bewirken kann. Naja, aber das ist genau das, was ich eigentlich noch erzählen wollte. Genau, weil ich finde es nämlich lustig, dass obwohl wir eigentlich einen ähnlichen Zugang hatten, offenbar zu dem Begriff der Erotik. Ich meine, ich hätte ja diesen Sammelband, ich hätte irgendeinen Artikel aufschlagen können und dort anfangen. Habe ich aber nicht. Ich habe genau, das war der erste. Ich glaube, nein, das stimmt nicht. Das war der zweite, weil der erste, den ich gelesen habe, war Poetry is not a luxury. Das habe ich zuerst gelesen, aber dann sofort die Erotik. Also es ist ein bisschen so wie ein bisschen spooky. Ja, es hat mich ein bisschen dorthin gezogen.
Aber super, weil wir sind doch ein tolles Team. Und deswegen.
Wir wollen uns ergänzen.
Genau.
Genau. Und ich habe jetzt eben auch noch zur Ergänzung eben diese Geschichte, die mir eingefallen ist beim Lesen von diesem Artikel und die sich dann erst auch wirklich in der Vorbereitung für diese Folge jetzt so richtig in Wie sagt man das? Jetzt habe ich Englisch und Deutsch Redewendungen vermischt im Kopf, aber es ist alles so fell into place, oder?
Ist gut zusammengekommen.
Ist gut zusammengekommen, ja genau, aber es hat sich irgendwie gefügt, ne?
Ja,
Also
gefügt.
plötzlich, ja, diese, was ich bei, was ich, wie ich theoretisch an das, an die Problematik rangehe, das, was ich bei Lord gelesen habe, die Sprache, die sie zur Verfügung stellt und das, was ich erlebt habe. Ja, also es ist wieder eine Geschichte, die relativ ist ein falsches Wort, eine persönliche Geschichte, wo ich einfach glaube, dass sie aber einfach ein bisschen anschaulicher macht, was ich gemeint habe. Ja, als ich versucht habe, Lords Verständnis von Erotik oder vom Erotischen zu definieren. Ja, eine Geschichte, bei der erstens klar wird, was das mit der Trennung von Körper und Geist da auf sich hat bei Lord. Und zweitens ist es auch ein Beispiel dafür, wie sich etwas anfühlen kann. Ja, also wie sich etwas anfühlen kann, also das, so wie Lords beschreibt, im Körper als richtig, als stimmig gespürt wird, obwohl es nicht in einen dominanten Diskurs passt. Ja, und zwar war das die Geburt meiner beiden Kinder. Also beide Geburten gleich vorneweg, ja, waren zum Glück vollkommen komplikationslos. Ja, aber sie hätten unterschiedlicher nicht sein können. Ja, also die erste Geburt, ja, die war, wer hätte es gedacht, super, super anstrengend und schmerzhaft. Punkt aus. Ja. Und ich habe immer den ganzen Tag lang habe ich immer wieder gehört den Satz, ja, du musst loslassen, du musst loslassen, du musst loslassen, ja, von der Familie, von der Hebamme, ja, also nur so viel zum Thema Worte, die eigentlich gut gemeint sind, ja, aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, bitte, was soll ich loslassen, was soll das heißen,
mich,
wie
das
lässt
Kind.
Man los,
Körper.
Wie lässt man los in so einer Situation, ja, ja. Jetzt, ja. Das Einzige, was ich gewusst habe, war, dass es sich falsch anfühlt, ja, dass das für mich nicht funktioniert. Ja, kurz, völlige Diskrepanz zwischen dem, was ich gefühlt habe, was ich gespürt habe und dem, was mir gesagt wurde. Ja. Vor der zweiten Geburt habe ich dann gesagt, nein, danke, viel zu schmerzhaft, mache ich nicht nochmal, ja, been there, done that, war zu spät. Also dann habe ich halt schon angefangen zu lesen, because that's what we do, right? Weil loslassen hat, wie gesagt. Genau. Also wie gesagt, loslassen hat nicht funktioniert beim ersten Kind. Und dann habe ich diesen Satz gefunden, der völlig gegen diese damalige Logik gegangen ist. Und der Satz war, spür den Schmerz. Hat er geheißen. Ja, also zugegeben, das klingt jetzt erst einmal total kontraintuitiv, weil Schmerz war ja genau das, was ich nicht spüren wollte. Aber Spoiler, no Spoiler, natürlich, genau das hat funktioniert. Nicht loslassen, nicht über mich ergehen lassen, sondern mitgehen. Ja, also ich habe den Schmerz quasi benutzt, ich habe gespürt, wie er Kraft geworden ist in meinem Körper. Nicht, um was auszuhalten, sondern um bei dem Baby auszuhalten, meinem Körper zu helfen, ja, um mich über den Schmerz mit meinem Kind und meinem Körper zu verbinden. Nicht trotz des Schmerzes, sondern mit dem Schmerz. Und dann war der Schmerz auch weg. Also zumindest so, wie wir uns klassischerweise vorstellen. Ja. Und zumindest bis zu den Presswehen, weil da hilft dann wirklich gar nichts mehr. Also vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, was ist hier passiert? Ja, gehen wir nochmal der Reihe nach durch. Was ich beim ersten Kind zu hören bekommen habe, war, lass los. Also, was natürlich aus einer Außenperspektive, einem männlichen Blick also, auch total Sinn macht. Weil aus dieser Perspektive ist Geburt tatsächlich was, wo man zuschauen kann. Mhm. Ja, was passiert, ja, was ein Körper macht. Nicht etwas, was ich tue, weil ich es ja als Mann nicht tun muss. Oder als nicht gebärende Person. Ja, also, aber bei dieser Formulierung, lass los, ist halt die Handlungsmacht der gebärenden Person gleich null. Und genau das habe ich gespürt bei der ersten Geburt. Ja, also wenn wir Geburt, vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber okay, wenn wir Geburt nur als das Ende eines patriarchal-nationalistischen Sexualitäts-/Reproduktionszyklus begreifen, ja, und nicht als weiß nicht, eigenständige körperliche Erfahrung einer gebärenden Person, dann wird der Körper natürlich schnell zum Behälter unter Anführungszeichen, von dem ich mich geistig distanzieren kann, von dem ich mich entfremden kann, ja, weil er ja nur das macht, wofür er unter Anführungszeichen von Natur aus vorbestimmt ist. Und genau das ist auch diese koloniale Logik, von der Lord spricht. Eine Ordnung, die uns von unserer eigenen Körperintelligenz entfremdet. Ja, die sagt, spüren ist subjektiv, fühlen ist irrational. Das bringt dich nicht weiter. Lass los. Ja, meine zweite Geburt war im Gegensatz dazu, also im Gegensatz zur ersten, dann eine Praxis radikaler Verbindung. Also eine Praxis, die etwas in Übereinstimmung gebracht hat. Mich mit meinem Kind und der Kraft, die da durch mich hindurchgewollt hat in dem Moment. Und das hat eine Art von Freude ausgelöst. Eine Freude auf das Kind, das ich gebäre, aus mir heraus, ja, auf eine Art und Weise, die sich für mich stimmig angefühlt hat. Und nicht ein Gebären in eine Welt quasi, eher in eine Welt hinein, in die ich das Kind loslassen kann quasi, als nächste Bürgerin oder Bürger, wussten wir damals nicht. Ja, also, und Lord nennt genau das, that which gives us life. Und sie meint damit nicht nur das biologische Leben, sondern eigentlich das, was uns lebendig macht. Aber ich finde einfach, das wird im Kontext der Geburt beides so schön sichtbar. Gleichzeitig Leben geben auf eine Art und Weise, die uns selbst lebendig macht. Mit anderen Worten, natürlich kann ich auch gebären, indem ich loslasse. Ja, das hab ich bewiesen. Aber dann tut's weh. Oder umgelegt auf andere Kontexte, natürlich kann ich nach den Regeln einer patriarchalen Logik funktionieren. Aber für diejenigen, für die diese Logik nicht gemacht ist, geht das nur unter enormer Anstrengung und Schmerz. Und daraus ergibt sich dann auch diese zentrale Frage, die Lord immer wieder stellt, ja, und die wir uns auch eigentlich immer wieder stellen könnten, ist das, was wir tun, im Einklang mit dem, was wir fühlen? Nicht ist das sinnvoll oder nicht ist das vernünftig, sondern ist es stimmig. Macht es uns froh? Und das ist der Punkt, an dem das Erotische dann politisch wird. Also wenn Lord sagt, das Erotische ist kein Luxus, ja, dann meint sie eben genau das. Es ist nicht etwas, was ich mir holen kann, was ich mir erlauben kann, was ich konsumieren kann, sondern etwas, was uns froh macht und dadurch nachhaltig handlungsfähig, um was zu verändern. Und weil es unseren Körper gleichzeitig vor Schmerz und Gewalt schützt. Punkt aus. Also das habe ich von Lord gelernt. diesem Aufsatz.
Danke. ich habe ein paar Gedanken. Ein kleiner und dann ein längerer, bei dem wir noch mal kurz zusammen sprechen können. Der kleinere erstmal nur kurz wegen der Perspektive und das, was du am Ende meintest, macht uns das glücklich. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass das ja trotzdem aus einer marginalisierten Perspektive herausgesprochen wird. Also man muss immer aufpassen, inwiefern ist dieses Glücksgefühl eingebettet in darin, dass ich Privilegien habe. Oder inwiefern ist es eben eine Kritik an dem, wie man dem eigentlich ist. Also quasi, natürlich fühlt sich natürlich fühlt sich eine reiche Frau in ihrer schicken Wohnung sonst wie toll, wenn sie irgendwie eine tolle Handtasche sich kauft, ja. Aber das ist ja was anderes, als das, was Audre Lorde macht. Ich dachte mir, okay, wie kann ich das jetzt einfangen, dass das was anderes ist? Und ich glaube, es ist die Sache nach der, wie hängt das zusammen mit Privilegien oder Diskriminierungsformen? Und der andere Punkt war der mit dem Essentialismus. Ich habe die ganze Zeit sozusagen darüber nachgedacht, als du gesprochen hast. Und ich finde aber auch, dein Beispiel zeigt, dass das gar nicht der Punkt ist. Also man könnte ja Audre Lorde lesen als, oh, die will jetzt zurück zu einer Natürlichkeit, zurück zu dem eigenen Körper, der so sehr essentialistisch eben gelesen wird. Der ist einfach, wie er ist. Und man weiß einfach, was richtig ist. Und so, nee, weil erstens, diesen Natürlichkeitsdiskurs gibt es ja in beiden Ecken. Also sowohl die männliche Wissenschaft sagt ja, oh ja, die Frauenkörper sind dazu gemacht zu gebären, deswegen halten jetzt einfach mal das aus, ja, das schaffen die schon. Und das ist ja auch ein Diskurs von Natürlichkeit, der eine bestimmte gesellschaftliche Rolle essentialisieren und naturalisieren soll, um mit Butler zu denken. Und man könnte das ja, wie gesagt, bei Audre Lorde auch reinlesen, aber ich fand es deswegen so schön, wie du dein Dahinkommen zu diesem, zu der, zum Erleben der zweiten Geburt beschrieben hast, nämlich durch das Lesen. Ich habe da ja den Witz mit den Killjoys gemacht, aber eigentlich ist es der Punkt, dass Audre Lorde ja niemals sagen würde, wir wissen das einfach so, sondern wir erschaffen das durch kollektive Formen des Körperwissens, durch Lesen, durch Miteinander reden, durch Allianzen, durch Austausch etc. Das ist ja eben nicht einfach da, unabhängig von Gesellschaft und Kontext, sondern es ist auch das Ergebnis von politischem Struggle, von eben feministischen Kämpfen. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein Weg vielleicht mit Audre Lorde, also wenn wir dieses Beispiel von der Geburt zeigt, ja, natürlich gibt es, und Medizin ist eigentlich das beste Beispiel, natürlich gibt es diese gesellschaftlichen Aspekte, in denen man wirklich historisch auch zeigen kann, dass bestimmte Formen von patriarchalen Wissen andere Wissensformen ausgelöscht und nicht mehr möglich gemacht haben. Aber dann diese anderen Wissensformen zu romantisieren, ist halt nicht die Lösung. Ja, also zu sagen, ach, zum Beispiel die Hebamme früher, die wusste alles über den weiblichen Körper und wir müssen das nur wieder herholen, damit wir wieder perfekt gebären können, was auch immer. Ja. Das ist halt nicht die Lösung, sondern wir müssen quasi neue und situativ passende und eben nicht universale Lösungen sozusagen finden. Das ist quasi immer wieder ein neu schöpfen, wo wir vielleicht auch wieder beim Eros wären, dass es halt eben kein für immer und allumfassend ist, sondern immer wieder neu. Ja,
ja, also das, was ich glaube, das ist das, was ich beim Eros dann auch noch eigentlich ausdrücken wollte damit. Ja? Also diese ständige Bewegung hin und her. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Argument, weiß ich nicht, ob es ein Argument ist, aber etwas, was uns zeigen kann, dass es eben genau, so wie du sagst, genau nicht das ist, worum es bei Lorde geht. Also zu sagen, ich bin, quasi ich habe einen Körper, wenn ich das einmal akzeptiert habe, dann kenne ich mich voll aus, weil dann habe ich alles Wissen quasi der Welt, alles Wissen, was ich brauche. Nein, eben nicht. Sie sagt, die Erotik ist die Bewegung immer hin und her zwischen dem Wissen und Nichtwissen. Und das glaube ich, übernimmt sie aus dieser... aus dieser mythologischen, sehr, sehr alten mythologischen Bedeutung. Nummer eins. Und Nummer zwei, genau das, was du vorhin gesagt hast, mit ich bin jetzt nicht in die zweite Geburt gegangen und habe plötzlich, weiß nicht, Erleuchtung gehabt und wusste, was zu tun ist. Nein, ich bin monatelang auf meinem blöden Bounty Ball herumgesessen und habe mir quasi Gedanken drüber gemacht, über das, was ich gelesen habe, wie ich das quasi für mich integrieren kann. Ja? Und das Wichtige war nicht, dass ich dann, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll, ja, dass ich reingegangen bin und gedacht habe, okay, jetzt hat mir jemand gesagt, das ist jetzt die Lösung, das mache ich jetzt und das setze ich jetzt um, sondern während der Erfahrung einfach gespürt habe, was passiert. Einfach nicht nur, weil dort gestanden ist, spürt den Schmerz, ja, sondern einfach, weil gestanden ist, spür wahrscheinlich. Wahrscheinlich war das, vielleicht war das das wichtige Wort, das ich gebraucht habe. Ja, dass ich quasi, wenn ich in mich hineinspüre, dann nicht quasi sagen muss, ich lasse etwas los, ich lasse etwas geschehen, sondern ich bin selber wieder handlungsfähig in einer Situation, in der mir aber von außen, aus einer Außenperspektive, eigentlich genau das passiert. Ich sollte ja das Kind loslassen. Vermutlich, ja, war natürlich das gemeint. Ja, lass das Kind los, lass locker. Aber genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen nicht in einem System, in dem wir uns quasi immer anpassen müssen, locker lassen. Das ist nicht die Message, die wir draus ziehen sollten.
Ja. Was auch sehr nochmal zu patriarchaler Sexualität. Ja, mach dich doch mal locker, war direkt gerade mein erster Gedanke. Als du das gesagt hast.
Absolut.
Nee, ja, es ist also eben ganz, nichts Lockeres, ganz, und das ist genau der Punkt.
Ja. Genau, Genau. Es ist, dass ich monatelang, ja, auf meinem Bounty Ball Dinge gelesen habe, mit denen ich quasi besser mit meiner Situation umgehen kann. Ja, und das ist Arbeit. Auch wenn ich dann sage, okay, ja, es hat Freude quasi ausgelöst, aber Freude jetzt nicht im Sinne von Euphorie, sondern eher das, was halt Lord auch nennt, dieses Yes, ja, oder Ja. Ja, das bin ich, das ist richtig so, so will ich handeln. Diese Art von Freude. Ja, genau.
Ich finde, das schließt unsere Folge eigentlich schon super ab und mit Blick auf die Zeit, glaube ich, finde ich, ist es auch ist angebracht, hier einen Punkt zu machen. Dann darf ich uns jetzt ins Outro überleiten. Außer hast du noch was? Hast du noch was? Okay, gut.
Nein, ich habe nichts mehr.
Vielen Dank fürs bis hierher hören. Es ist uns immer eine Freude, euch diese Denkerinnen näher zu bringen. Wenn ihr wollt, dass andere Menschen auch in diese Erfahrung kommen können und etwas über zum Beispiel Audre Lorde lernen dürfen, dann helft uns doch und teilt diesen Podcast. Teilt unsere Beiträge auf Instagram, folgt uns auch auf anderen Kanälen, bewertet den Podcast, wo ihr könnt, schreibt vielleicht einen Kommentar auf Spotify oder eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wir haben mittlerweile, diese Folge kommt, glaube ich, Anfang Januar raus, also mittlerweile schon länger auch die Möglichkeiten für Flyer und Sticker. Wenn ihr da irgendwelche verteilen wollt, dann schreibt uns doch einfach, wir schicken die euch gerne zu. Und freuen uns auch ansonsten weiterhin über Themenvorschläge, Rückfragen, Rückmeldungen und freuen uns auch 2026 mit euch hier weitermachen zu dürfen.
Yay! Immer so ein schöner Blick in die Zukunft.
Ja. Super schön, dann haben wir so eine Beruhigung. Also für mich ist es total beruhigend zu wissen, ach, in 3 Monaten, da gibt es den Podcast auf jeden Fall
gibt's
immer noch.
Gibt es uns noch? Ja, genau. Das stimmt. Okay, sehr schön. Uns gibt es im Jänner 2026 noch, aber uns gibt es auch nächste Woche noch. Also wir werden natürlich auch dieses Jahr noch fleißig für euch weiter aufnehmen, damit es uns nicht nur im Jänner 2026
genau.
noch gibt. Genau. Super. Das war's.
Das war's. Dann bis zum nächsten Mal.
Passt. Tschüss. Baba.
Tschüss.